NDR Info. Themen des Tages.
Ich habe ehrlicherweise gar keine Worte. Ich habe jetzt doch schon ein paar Tränen vertrocknet. Ja, es ist einfach unglaublich. Ich kann das überhaupt gar nicht in Worte fassen, was jetzt hier passiert ist. Ich habe die zwei Jungs ständig fragen müssen, ob das gerade wirklich passiert. Ja, ich bin einfach unglaublich stolz.
Biathletin Vanessa Vogt freut sich heute schon über die Bronzemedaille. In der Mixed-Staffel für Team Deutschland gab es damit heute schon zweimal Edelmetall bei den Olympischen Spielen. Und heute Abend könnte vielleicht noch einmal Gold folgen. Mehr dazu hören Sie natürlich hier im Sport in den Themen des Tages auf NDR Info in der kommenden halben Stunde. Außerdem richten wir unseren Blick nach Berlin, wo die SPD sich an diesem Wochenende auf Profilsuche begeben hat. Bei der Jahresauftakt Klausur des Parteivorstandes haben die Sozialdemokraten mit den Beratungen über ein neues Grundsatzprogramm begonnen. Welche Themen dabei im Fokus stehen, das schildert nachher unser Hauptstadtkorrespondent. Vorher schauen wir aber ins Ausland, denn in Japan, in Thailand und in Portugal wurde und wird heute gewählt, teils unter widrigen Bedingungen. Mein Name ist Anna Lubeckmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend an diesem Sonntag, den 8. Februar. Und wir starten diese Themen des Tages in Portugal. Dort sind die Wahllokale aktuell noch geöffnet. Es geht um die Stichwahl für das Präsidentenamt. Und überschattet wird all das von Sturmschäden und Überschwemmungen, überfluteten Straßen und Erdrutschen. Seit rund zwei Wochen ziehen Tiefdruckgebiete vom Atlantik pausenlos über das Land. Unsere Korrespondentin Franka Welz über eine Wahl in einem Land im Katastrophenzustand.
Die Politologin Isabel David arbeitet an der Universität Lissabon. Sie hat Strom, Telefon, Internet und fließendes Wasser. In zahlreichen Gegenden Portugals sieht das immer noch anders aus. Isabel David fragt sich daher, wie Wahlen in Regionen organisieren, die weitgehend zerstört sind. Wo die Menschen mehr damit beschäftigt sind, das Wenige, was sie noch haben, zu sichern, sich zu versorgen und ihr Auto zu betanken. Ich denke, das wird ein echtes Problem sein. Wahlen in Regionen zu organisieren, die komplett zerstört sind, ohne Strom und später wohl auch noch Probleme bei der Auszählung der Stimmen auftreten. Das werde eine weitere Herausforderung für diese Wahl sein. Zudem stelle sich die Frage, wie ordnungsgemäß die Stichwahl unter diesen Bedingungen überhaupt ablaufen könne. Die Wahlen sind normalerweise in Schulen. Wahlen finden normalerweise in Schulen statt, aber deren Infrastruktur ist zerstört. Im Übrigen wird es regnen. Ich weiß nicht, das wird keine leichte Aufgabe sein. Der konservative Premierminister Portugals, Luís Montenegro, erklärte dazu bei einem Ortstermin in Santarém, nördlich der Hauptstadt Lissabon, seine Regierung und die zuständigen Behörden würden alles tun, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl zu garantieren. Demokratie funktioniere auch unter großen Herausforderungen. Wie der heutigen.
A democracia funciona mesmo quando está com desafios tão grandes como aqueles que temos hoje pela frente.
Wenn die Umstände vor Ort es nicht zulassen, erlaubt das Gesetz Kommunen, die Wahl zu verschieben. Knapp 70 portugiesische Gemeinden befinden sich im Katastrophenzustand. Von der Möglichkeit, die Abstimmung wegen der widrigen Umstände zu verschieben, haben aber bisher nur wenige Gebrauch gemacht. Darunter Alcácer do Sal im Bezirk Setúbal. Hier hatte der Fluss Sado für schwere Überflutungen gesorgt. Der Präsidentschaftskandidat und Vorsitzende der rechtsextremen Partei Chega, André Ventura, besuchte den Ort am letzten Wahlkampftag, dem Freitag, symbolträchtig. Ventura fordert schon seit Tagen die Ausrufung des nationalen Notstands, um die Wahl in ganz Portugal auf den 15. Februar verschieben zu können. Im Gespräch mit einer Reporterin des staatlichen Senders RTP bekräftigte er seine Forderung. Wir fordern die Menschen auf, an einem Tag zur Wahl zu gehen, an dem die Behörden dazu aufrufen, das Haus nicht zu verlassen. Und deshalb diese Aufregung, als sei die Wahl das Wichtigste auf der Welt. Das Land würde nicht stehen bleiben, weil die Wahl ein paar Tage später stattfindet. Sie könnte sicher, fair und friedlich durchgeführt werden. Sowohl die Wahlkommission als auch der scheidende Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hatten zuvor bereits mehrfach erklärt, das Präsidentschaftswahlrecht erlaube einen solchen pauschalen Eingriff schlicht und ergreifend nicht. Das Gesetz besagt, nur die Bürgermeister auf dem Festland sowie die Vertreter der Republik auf den Azoren, Madeira und den autonomen Inseln könnten diese Entscheidung treffen. Wir stehen kurz vor der Wahl, daher muss das Gesetz angewendet werden. so Marcelo Rebelo de Sousa am Donnerstag. Venturas Kontrahent, der Sozialist Antonio José Seguro, sieht das ähnlich. Mir ist wichtig, dass die Wahl stattfindet und dass alle Portugiesen ihre Stimme abgeben können. Übrigens haben einige bereits letzten Sonntag gewählt. Daher sehe ich kein Problem darin, dass zusätzlich zu den Wahlen an diesem Sonntag in einigen Gemeinden erst am kommenden Sonntag gewählt wird. Rund 300.000 Wählerinnen und Wähler hatten bereits am 1. Februar die Möglichkeit genutzt, ihre Stimme mobil abzugeben. Umfragen sehen den Chega-Chef Ventura weiter mit großem Abstand hinter dem Sozialisten Seguro.
Franka Welz über die Ausgangslage bei dieser Wahl in Portugal. Und das wollen wir jetzt mit ihr live vertiefen. Hallo Franka.
Hallo, guten Abend.
Die Wahllokale sind jetzt noch bis 20 Uhr geöffnet. Die Wahl gilt als Richtungswahl. Erstmals steht ein Rechtspopulist in der Stichwahl ums Präsidentenamt. Klarer Favorit ist aber ein Sozialist. Zeichnet sich denn jetzt schon eine Art Wahlsieger bzw. eine Tendenz ab?
Also das zumindest nicht offiziell, denn bevor in Portugal die Wahllokale um 20 Uhr Ortszeit, also 21 Uhr bei uns, schließen, wird dort auch nichts berichtet, was die Wählerinnen und Wähler beeinflussen könnte. Einzige Ausnahme die Azoren, da machen die Wahllokale eine Stunde später zu, aber das wird offenbar in Kauf genommen. Das sind auch nicht so fürchterlich viele Menschen, als dass das jetzt das Ergebnis großartig verzerren könnte. Was wir hingegen wissen, ist, dass die Wahlbeteiligung sich im Laufe des Jahres, des Tages, etwa der beim ersten Durchgang am 18. Januar angeglichen hat. Am Vormittag bis mittags war sie noch ein ganzes Stück drüber, was aber auch damit zusammenhängen kann, dass es einfach morgens nicht geregnet hat und viele Leute die Gelegenheit genutzt haben können, zur Wahl zu gehen. Aber bis 16 Uhr portugiesischer Zeit hatten laut Nationaler Wahlkommission dann 45,5% der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben und das sind in etwa so viele wie im Januar und deutet zumindest nicht darauf hin, dass eine zusätzliche Wählermobilisierung stattgefunden hat. Könnte also bedeuten, dass sich die Umfragen bestätigen und Antonio José Seguro von der Sozialistischen Partei, André Ventura von der rechtsextremen Chega-Partei in seine Schranken weist. Aber mit Sicherheit wissen wir das erst später heute Abend.
Die rechtspopulistische Chega-Partei, die wurde ja erst vor 5 Jahren in Portugal überhaupt gegründet. Jetzt schickt sie bereits einen Kandidaten in die Stichwahl fürs Präsidentenamt. Wer hat diese Partei überhaupt diesen Aufschwung geschafft? Wie ist das gelungen?
Also wir haben das natürlich auch viele Fachleute, die portugiesische Innenpolitik schon seit Jahren beobachten, gefragt und haben immer wieder gehört, das habe viel mit dem Vertrauensverlust vieler Menschen in Portugal in die staatlichen Institutionen in den vergangenen Jahren zu tun. Der hat nämlich sehr stark zugenommen. Und Chega-Mann André Ventura, man darf nicht vergessen, das ist ein ehemaliger Fußballkommentator aus dem Fernsehen, der ist ja schon bei der vergangenen Präsidentschaftswahl angetreten, hat es damals zwar nicht in die Stichwahl, aber im ersten Anlauf gleich auf den 3. Platz geschafft. Und er hat die Fähigkeit, das Bauchgefühl vieler Menschen anzusprechen. Also gelegentlich ist das demokratietheoretisch gefährlicher Unsinn, wie etwa zu fordern, was wir auch eben gehört haben, einfach den Notstand auszurufen, damit die Wahl landesweit verschoben werden kann. Aber andere während andere Politiker eher abstrakt und im Vergleich dazu etwas abgehoben wirkend argumentieren, trifft an Ventura die Leute halt oft ins Herz oder viele. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass man eher Referate bekommen hat von anderen Politikern, wie auch dem scheidenden Präsidenten, die erklärt haben, wie das Präsidentschaftswahlrecht nur eine begründete Verschiebung auf kommunaler Ebene zulässt. Aber das beschäftigt natürlich Leute nicht wirklich, die jetzt gerade ihr Haus verloren haben oder dergleichen mehr. Kann dazu führen, dass jemand wie Ventura verfängt.
Du sagtest gerade, viele Menschen haben ihr Haus verloren und wir haben es auch in deinem Beitrag vorhin gehört. Welche Auswirkungen hatte denn dann jetzt heute an diesem Wahltag oder hatten diese Winterstürme und die Überschwemmungen zum einen auf die Wahlbeteiligung, aber vielleicht auch auf die Themen im Wahlkampf?
Also die Wahlbeteiligung, das zeichnet sich jetzt ja ab, scheint davon nicht wesentlich betroffen gewesen zu sein. Allerdings konnten einige 10.000 Menschen heute nicht wählen. So zwischen 35.000 und 37.000 Wählerinnen, die können ihre Stimme erst am kommenden Sonntag abgeben. Und das sind nämlich die, die in Gemeinden leben, die besonders von den Unwettern betroffen waren. Und die haben eben ihr Recht genutzt auf den Urnengang auf die kommende Woche zu verschieben.
Nach den heftigen Unwettern gab es ja jetzt nun heute zumindest eine kleine Regenpause. Entspannt sich jetzt nun die Lage zum einen nicht nur in Portugal, sondern auch im Nachbarland Spanien?
Ja und nein. Also zum einen hat man schon gesehen, dass die Erleichterung groß war, dass es wenigstens mal aufgehört hat, wirklich unerbittlich und unermüdlich zu regnen. Gleichzeitig bleibt das Problem sowohl in Spanien als auch in Portugal. Viele Stauseen sind am Limit. Das heißt, da muss weiter abgepumpt werden. Und das kann dann halt die Überflutungssituation in tiefer gelegenen Gegenden noch verschärfen, weil eben auch viele Flüsse schon jetzt aus ihren Läufen zu brechen drohen. Und dann ist der andere Punkt, dass Marta jetzt zwar durchgezogen ist, aber das nächste Sturmtief ist im Anmarsch und dann soll es eben auch wieder mehr Regen, starke Winde und dergleichen geben. Das heißt, gerade jetzt ist es entspannt, aber auch die Behörden sagen sowohl in Portugal als auch in Spanien, Leute, bleibt aufmerksam, es ist noch nicht vorbei.
Und das waren Eindrücke und Informationen von unserer Korrespondentin Franka Welz live für uns aus unserem ARD-Studio in Madrid. Und auch in Japan wurde heute unter widrigen Wetterbedingungen gewählt. Es war eine Wahl im Winter und das hat es im schneereichsten Land der Welt seit 36 Jahren nicht mehr gegeben, wie unser Korrespondent in Tokio, Thorsten Iffland, berichtet.
So oder so ähnlich dürfte sich in vielen Teilen Japans der Weg ins Wahllokal angehört haben. Eine landesweite Wahl mitten im tiefsten Winter. Das hat es seit 36 Jahren nicht mehr gegeben. Das ist das erste Mal, dass ich eine Wahl unter solch verschneiten Bedingungen erlebe, erzählt dieser Wähler. Aber wenn man die aktuelle Regierung unterstützen will, kann man nicht wegen des Schnees auf die Wahl verzichten. Es ist unsere Pflicht als Bürger. Der Wahltermin, kein Zufall. Premierministerin Sanae Takaichi wollte ihre hervorragenden Beliebtheitswerte so schnell wie möglich in ein gutes Wahlergebnis für ihre Partei ummünzen. Das hat geklappt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die trotz der kalten und verschneiten Straßen zur Wahlurne gefahren sind. Takaichis Partei, die liberal-konservative LDP, hat sogar ohne ihren bisherigen Koalitionspartner Ishin eine klare Mehrheit im Unterhaus geholt. In dieser Deutlichkeit ist das selbst für Beobachter wie Paul Linnartz von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio eine Überraschung.
Für Sanae Takaichi ist das ein fulminanter Erfolg. Sie ist, wenn man so will, in der Partei, in der Liberaldemokratischen Partei, jetzt wirklich unangefochten an der Spitze.
Hauptgrund für diesen Erfolg: Takaichis Charisma. Vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern kommt ihr Politikstil an.
Sie hat natürlich eine immense Popularität, gerade in den sozialen Medien. Sie postet auch Botschaften, die sie als Mensch nahbar machen. Also ihre berühmte Handtasche ist ja ein Verkaufsschlager in Japan. Das ist alles eine neue Form des Politikstils oder der politischen Kommunikation, die gerade bei jüngeren Leuten gut ankommt.
Takaichi ist aber auch als Krisenmanagerin gefragt. Inflation und Lebenshaltungskosten sind zu hoch, die Währung wird immer schwächer. Wie die 64-Jährige da genau gegensteuern will, ist offen. Auch die Furcht vor einer Schuldenkrise schwingt mit. Die Renditen langjähriger Staatsanleihen kletterten zuletzt auf Rekordstände. Der Grund, warum ich unbedingt wollte, dass die Bevölkerung ein Urteil fällt, war, einen grundlegenden Wandel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik herbeizuführen. Und ich fordere eine verantwortungsvolle und proaktive Finanzpolitik. Spätestens bis April wird klar sein, was genau Takaichi wirtschaftspolitisch vorhat und wie ihr neuer Haushaltsentwurf aussieht. Dann beginnt in Japan das neue Geschäftsjahr. Vorher trifft Japans erste Premierministerin US-Präsident Trump in Washington. Die klare Haltung in der Außenpolitik, ein weiterer Grund für den jetzigen Wahlerfolg. Vor allem Takaichis selbstbewusstes Auftreten gegenüber China kam und kommt gut an. So gut, dass die Menschen sogar im tiefsten Schneetreiben zum Wahllokal gestapft sind, um Sanae Takaichi und die LDP mit großer Mehrheit zu wählen.
Thorsten Iffland über den Wahlsieg von Japans Premierministerin Takaichi und ihrer LDP. Und die Partei des amtierenden Premierministers hat sich heute auch laut Hochrechnungen in Thailand durchgesetzt. Seit den Wahlen dort vor 3 Jahren wurden 2 Premiers abgesetzt, die damals siegreiche progressive Partei aufgelöst und es herrscht politische Instabilität. Die wird wohl auch erst einmal anhalten, wie unser Korrespondent im ARD-Studio Südostasien Florian Barth schildert.
Die Bumjaithai-Partei des aktuellen Premierministers Anutin konnte offenbar von einer nationalistischen Stimmung nach dem Grenzkonflikt mit dem Nachbarland Kambodscha profitieren und hat vor allem in ländlichen Regionen gepunktet. Für viele in Thailand kommt das erfolgreiche Abschneiden überraschend, denn in Umfragen lag die populäre People's Party meist vorne. Die reformorientierte Partei ist vor allem bei Jüngeren und in den Städten beliebt, landete nun aber abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Die monarchiefreundliche und konservative Bumjaithai-Partei benötigt trotz ihres Vorsprungs zum Regieren einen Koalitionspartner. Deshalb könnte auch die wirtschaftlich einflussreiche Phö-Thai-Partei eine entscheidende Rolle spielen. Parallel zur Wahl haben die Menschen in Thailand darüber abgestimmt, ob Änderungen an der Verfassung angestoßen werden sollen. Nach ersten Auszählungen ist die Mehrheit dafür. Die aktuelle Verfassung zementiert den starken Einfluss von Königshaus und Militär und begrenzt demokratische Mitbestimmung. Thailand befindet sich in einer dauerhaften politischen Krise. Die Wirtschaft des beliebten Urlaubslandes stagniert. Viele Menschen sind verschuldet. Beobachter rechnen mit schwierigen und langwierigen Koalitionsverhandlungen in den kommenden Wochen.
Und während dort schon gewählt wurde, stimmen sich in Deutschland die Parteien auf das Superwahljahr mit 5 Landtagswahlen ein. Und für eben dieses Jahr haben sich die Sozialdemokraten einige Reformvorhaben und ein neues Grundsatzprogramm vorgenommen. Genau darum ging es an diesem Wochenende bei der Klausurtagung der Parteispitze in Berlin. Und unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarter hat die SPD dabei beobachtet.
Jetzt wird's grundsätzlich bei der SPD. Der Sozialstaat als sozialdemokratische Errungenschaft, ihn wollen die Genossen künftig komplett neu denken.
Und wir wollen eben keine punktuellen Anpassungen, sondern langfristige und grundlegende Reformen, die den Sozialstaat insgesamt auch handlungsfähiger machen.
Dazu hat die parteiinterne Sozialstaatskommission der SPD am zweiten Tag ihrer Vorstandsklausur in Berlin einen Paradigmenwechsel in gleich 2 Bereichen empfohlen, bei Gesundheit und Rente.
Besonders Reformbedarf sehen wir im Gesundheits- und Pflegebereich. Heute tragen vor allem die Arbeitskosten die Lasten des Systems. Wir wollen an dieser Stelle die Finanzierung gerechter gestalten und auch perspektivisch alle Einkommensarten mit einbeziehen.
Heißt konkret, die SPD will eine Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten, beispielsweise Kapital- und Mieteinkünfte, um so den Kreis der Beitragszahler auszuweiten. Im Gegenzug könnten die Kassenbeiträge sinken. Es wäre eine Art neues Solidarprinzip.
Das gilt auch für die gesetzliche Rente, das Herzstück der Alterssicherung. Ein solidarisches Rentensystem muss langfristig auch alle Erwerbstätigen umfassen. Wenn langfristig Arbeitnehmer, selbstständige Beamte, politische Mandatsträger in ein gemeinsames System einzahlen, dann entlastet das die Rentenkasse insgesamt.
Das Ziel, ein Sozialstaat, sagte Baas, der einfacher, gerechter, sozialer und auch stabiler funktioniere. Für Baas eine Art Demokratieförderprogramm.
Der Sozialstaat entscheidet darüber, ob Menschen Vertrauen auch in unsere Demokratie haben. Denn seine Erneuerung ist auch eine Kernaufgabe der SPD. Wir wollen diesen Sozialstaat modernisieren und ihn für die Zukunft aufstellen.
Dazu gehört auch ein Pakt für Bildung, den die SPD für Bund, Länder und Kommunen vorschlägt. Bildungspolitik, das will die SPD auch in ihrem neuen Grundsatzprogramm, das 2027 fertig sein soll, festschreiben, ist Wirtschaftspolitik und sei, sagt die Arbeitsministerin, keine Sozialromantik. Gestern bereits hatten die beiden Parteichefs Klingbeil und Baas in 2 Grundsatzreden den Startschuss für das SPD-Programm der Zukunft gegeben, verbunden mit einer Mahnung von Co-Chef und Vizekanzler Klingbeil an die eigenen Leute.
Und jeder muss das jetzt hören. Wir müssen auch in den nächsten Wochen und Monaten Gewissheiten in Frage stellen. So manches Mantra, das wir als SPD vor uns hertragen und wo wir doch aber längst wissen, dass wir neue Antworten brauchen, auch da müssen wir klar sein.
Die alte Welt, so Klingbeil, komme nicht zurück, Nostalgie helfe auch nicht weiter. Baas führte aus, dass die Sozialdemokraten künftig Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, wie man sie heute kenne, neu definieren müssten. Die bisherigen Reformideen aus dem Unionslager, darunter die Abschaffung von Zahnarztkosten als Versicherungsleistung oder Vorstöße unter dem Begriff Lifestyle-Teilzeit, nannte Baas dagegen so wörtlich eine Abrissbirne für Arbeitnehmerrechte.
Georg Schwarte über die SPD-Vorstandsklausur an diesem Wochenende in Berlin. Und wir bleiben erst einmal auf der politischen Bühne. Dort gab es eine recht ungewöhnlich offene Kritik von Hamburgs Bürgermeister. Peter Tschentscher bemängelt fehlende Unterstützung vom maritimen Koordinator der Bundesregierung, dem Hamburger CDU-Politiker Christoph Ploss. Konkret geht es dem SPD-Mann Tschentscher um die Hafenfinanzierung. Die Küstenländer verlangen deutlich mehr Geld vom Bund. Einzelheiten von unserer Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio Dietrich Karl-Meurer.
Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD kritisiert scharf den maritimen Koordinator der Bundesregierung. Er sieht von Christoph Ploss keine Unterstützung bei der Finanzierung der Seehäfen. Ploss ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Hamburg und soll die Hafenpolitik des Bundes koordinieren. Tschentscher sagte der deutschen Presseagentur, Ploss vertrete Positionen, die alle 5 norddeutschen Länder ablehnten. Die Küstenländer fordern seit Jahren vom Bund mehr Geld für die Hafeninfrastruktur. Bislang erhalten alle deutschen Seehäfen zusammen 38 Millionen Euro pro Jahr. Verbände wie der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe und der Deutsche Gewerkschaftsbund halten rund 500 Millionen Euro für nötig. Tschentscher verweist auf die Bedeutung der Häfen für Außenhandel und Verteidigung. Deshalb sieht er den Bund in der Verantwortung. Kritik übt der Hamburger Bürgermeister auch am Verweis des Bundes auf den allgemeinen Investitionsfonds. Daraus finanzieren die Länder auch Schulen oder Straßen. Hamburg müsste dieses Geld in den Hafen lenken. Für andere Aufgaben blieben dann weniger Mittel. Die Hamburger CDU weist die Kritik Tschentschers zurück. Sie wirft dem rot-grünen Senat vor, falsche Prioritäten zu setzen und Geld in Prestigeprojekte statt in den Hafen zu investieren.
So, und wir haben es bereits zum Beginn der Sendung gehört. Die deutschen Biathleten haben im Mixed-Wettbewerb heute die Bronzemedaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen gewonnen. Ina Kast aus der Sportredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Schon gegen Mittag durfte der DSV sogar eine silberne Medaille bejubeln.
So ist es. Skirennfahrerin Emma Eicher, sie ist gerade mal 22 Jahre jung, ist Zweite beim Olympischen Abfahrtsrennen in Italien geworden. André Siems berichtet aus Italien.
Silber, die erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen und das mit gerade mal 22 Jahren. Emma Eicher strahlte im Ziel, ließ sich von allen Herzen und Rücken und konnte es irgendwie gar nicht fassen. Nach einer Fahrt mit vielen kleinen Fehlern und Problemen mit den Bodenwellen schnappte sie sich trotzdem Silber.
Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass es ausgeht nach meiner Fahrt, aber ich meine, es ist richtig geil. Für das trainiert man ja die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde es lange nicht checken. Aber ich freue mich natürlich riesig.
Kira Weidle-Winkelmann versuchte zu krampfhaft die Ideallinie zu halten und kam als Neunte durch. Über ihre erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen freute sich die Amerikanerin Breezy Johnson. Für den Schreckmoment des Tages sorgte Lindsay Vonn aus den USA, die nach einem Fahrfehler stürzte, vor den Augen von Papa Alan Kildow.
Es hat mir das Herz gebrochen. Sie ist so eine Kriegerin, so eine fantastische Wettkämpferin. Sie hat alles gegeben, was sie hat. Leider war es nicht ihr Tag. Das ist wirklich herzzerreißend. Wir sind aus Amerika angereist, um ihr Rennen zu sehen. Wir haben gehofft, dass es ihr großer Tag wird. Aber das war es nicht.
Vonn schrie vor Schmerzen und wurde anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Ja, und dort wurde sie vorhin auch operiert, wie wir mittlerweile wissen. Das zumindest melden die Agenturen. Sie hat sich bei diesem Sturzdrama das linke Bein gebrochen. Es ist das Bein, an dem sie sich vor erst einer Woche das Kreuzband gerissen hat. Nochmal der Blick zum Sportlichen. Im Rennrodeln könnte es gleich die erste Goldmedaille für Deutschland geben bei diesen Olympischen Winterspielen im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo. Max Langenhahn liegt nach dem dritten Lauf klar vorn und auf Kurs Olympiagold. Der 26-Jährige hat mit einem Fabellauf mit Bahnrekord im dritten Durchgang seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Jetzt gerade läuft der vierte Durchgang und in wenigen Minuten ist Langenhahn dann dran. Deshalb mein Tipp, schalten Sie den Video-Livestream auf sportschau.de ein. Während in Italien nun die Olympischen Winterspiele voll im Fokus stehen, fiebern die American Football Fans hierzulande und auch weltweit der kommenden Nacht entgegen. Im 60. Super Bowl treffen die New England Patriots und die Seattle Seahawks aufeinander. Beide Teams haben sich vor 11 Jahren ein denkwürdiges Finale geliefert. Ab 0.30 Uhr unserer Zeit gibt es nun eine neue Auflage und zwar in Santa Clara, Kalifornien, also im Stadion der San Francisco 49ers. Unsere US-Korrespondentin Nina Barth verrät uns, was man im Vorfeld wissen sollte zu diesem Duell.
Die New England Patriots und die Seattle Seahawks sind schon mal gegeneinander im Super Bowl angetreten. Das war 2015 und damals haben die Patriots gewonnen. Diesmal sind die Seattle Seahawks der Favorit. Wenn sie gewinnen, ist es ihr zweiter Super Bowl-Gewinn. Die Patriots dagegen haben schon 6-mal den Super Bowl geholt und sind mit Pittsburgh damit Rekordhalter. Alle 6 Siege der Patriots waren mit Superstar Tom Brady. Seit er weg ist, stehen die Patriots zum ersten Mal wieder im Super Bowl. Aber beim Super Bowl geht's natürlich nicht nur um den Sport. Es werden zum Beispiel extra für den Super Bowl Werbespots produziert. 30 Sekunden kosten um die 8 Millionen Dollar. Und dann natürlich die Halbzeitshow. Diesmal mit Latin-Star Bad Bunny. Er ist ein Kritiker von US-Präsident Donald Trump und er wird nur auf Spanisch singen. Das regt viele in konservativen Kreisen auf. Im Vorfeld ist noch nie so über eine Halbzeitshow diskutiert worden wie bei diesem 60. Super Bowl.
Super Bowl, Olympia, wir wollen aber auch die Fußball-Bundesliga nicht vergessen. Der FC Bayern spielt gerade zum Abschluss des 21. Spieltags zu Hause gegen Hoffenheim. Nachdem Dortmund ja gestern knapp in Wolfsburg gewonnen hat, war der BVB bis auf 3 Punkte in der Tabelle an den Spitzenreiter aus München herangerückt. Es sieht aber aktuell ganz danach aus, dass die Bayern den alten Abstand von 6 Punkten wiederherstellen. Sie führen Mitte der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim mit 4:1. Bereits am Nachmittag konnte Leipzig einen glücklichen 2:1 Erfolg beim 1. FC Köln feiern. Berichtet.
Das Leipziger Aufatmen nach dem Schlusspfiff war deutlich hörbar. Einer starken und überlegenen ersten Halbzeit mit dem verdienten 1:0 durch Christoph Baumgartner folgte eine ziemlich enge zweite Halbzeit. In der kam Köln nicht nur schnell durch Thielmann zum 1:1 Ausgleich, sondern hätte auch mehr Chancen gehabt. Doch erneut Baumgartner sorgte in der 56. Spielminute für das 2:1. Fast hätte ein Handspiel von Baumgartner noch zu einem Kölner Elfmeter geführt. Den verhinderte eine hauchdünne Abseitsposition. Der glückliche Sieg verhilft RB zum Sprung auf den 4. Tabellenplatz und soll für neue Stabilität sorgen.
Auch in der Fußball-Bundesliga der Frauen konnte RB Leipzig heute gewinnen mit 3:1 in Hamburg. Für die HSV-Frauen war das besonders bitter im Abstiegskampf. Leipzig liegt durch den Sieg nun 7 Punkte vor den Hamburgerinnen in der Tabelle. Der HSV steht auf Platz 12, dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.
Und das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info. Und es geht weiter mit dem Wichtigsten in Kürze hier auf NDR Info mit den Nachrichten.